Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Viel 2025 ist ja nicht mehr übrig. Zeit zurückzublicken, nicht nur auf die vergangenen Monate. Wir holen gleich zu einem Rundumschlag aus und nehmen auch die vergangenen Jahrzehnte in den Blick. Mit einem tollen Gast, TV-Satiriker Oliver Kalkofe. Der versucht nämlich gerade in seinem aktuellen Buch zu ergründen, woher dieses Gefühl kommt, dass früher angeblich alles besser war. Dabei versteht sich der selbsternannte Boomerboy auch als Brückenbauer zur jüngeren Generation und kann dabei aus Jahrzehnten Medien- und Lebensgeschichte schöpfen. Dieses Jahr ist er nämlich gerade 60 geworden. Hallo Oliver Kalkofe.
Hallo.
Und erstmal vielleicht das Wichtigste vorneweg. Ist denn für den Silvesterabend ein Mad Eagle geplant oder wird es auf Toast Hawaii rauslaufen?
Um Gottes Willen, ich glaube weder noch, obwohl jetzt, wo du das sagst, also ein Toast Hawaii wäre eigentlich, das fände ich schon mal gut. Also der Mad Eagle hat sich ja dann irgendwann bewahrheitet als doch ein viel gefährlicheres Tier, als man denkt, ne? Weil er ja in der Lage ist, so als stiller Brüter, wenn man ihn ein wenig zu lange im Warmen unbeobachtet sitzen lässt, ne? Dass er dann so kleine Keime und Bakterien züchten kann im Inneren. Außerdem so ein richtiger Haufen Met, ne? mit dieser Zwiebeldeko und Olivenaugen und Salzstangenstacheln und sowas. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich fand es schon damals nicht so lecker und das muss vielleicht nicht sein, ne?
Und vielleicht muss ich gerade nochmal sagen, warum ich den Mad Eagle angesprochen habe. Das ist sozusagen ein kulinarisches Highlight, das du in deinem Buch beschreibst aus der guten alten Zeit, was es leider oder wahrscheinlich eben doch zum Glück nicht mehr bis in die heutige Zeit geschafft hat. Dafür gibt es jetzt ja immer noch gerne Käsespieße, sozusagen der Mad Eagle 2.0.
Und das geht auch. Also der Käse ist nicht so aggressiv. Aber der Toast Hawaii, das stimmt ja wirklich, ne? Der ist ja eine kulinarische Herausforderung, die, ich glaube, auch wirklich ja auch hier in Deutschland entstanden ist, trotz aller Exotik.
Ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen, da kann eigentlich nicht schief gehen.
Nee, da kannst du eigentlich, also doch, du kannst vergessen, bei der Käsescheiblette die Plastikfolie abzumachen in der Hektik. Das ist dann wird es auch unschön, aber ansonsten kann eigentlich wirklich nicht viel schief gehen, also da überlege ich noch.
Ja, noch ist ja auch ein bisschen Zeit, bis die Sektkorken knallen und bis das Buffet eröffnet wird. Wir nehmen uns die Zeit, heute Vormittag Oliver Kalkofe, und blättern gemeinsam hier im Deutschlandfunk Kultur durch sein persönliches Erinnerungsalbum und schauen mal, wie viel gute alte Zeit am Ende noch übrig bleibt. Nie war früher schöner als jetzt, so heißt das aktuelle Buch von Oliver Kalkofe. In dem nimmt er uns mit auf eine Zeitreise und unterzieht der Vergangenheitsverklärung so einen kleinen Realitätscheck zur Einordnung und vielleicht auch zur zeitlichen Eingrenzung. Du bist 1965 geboren und damit fast noch ein Boomer, aber nicht mehr so ganz.
Die wirkliche Boomer-Forschung ist sich da uneinig. Ne? Also Boomer bedeutet eigentlich in den geburtenstärksten Jahrgängen geboren und die gehen noch bis 69. Und der absolute Peak war allerdings 64. Und deswegen behaupten viele, Boomer gilt nur bis 64. Das stimmt aber so gesehen nicht. Also ich finde, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich ein fabelhafter Boomer-Boy bin, wie auch mein Kollege Welke, der ja noch ein Dreivierteljahr jünger ist, das Küken. Außerdem ist Boomer mehr ein Lebensgefühl. Ich meine, allein durch dieses Meme, okay Boomer, ist es ja inzwischen so geworden, dass einfach damit gemeint ist, älterer Mensch, der schon im letzten Jahrtausend gelebt hat. Und ich glaube, Boomer kann man auch werden, wenn man es will. Also das ist,
okay, ja,
viele sind jetzt noch zu jung, aber ne, auch die jungen Leute, wenn sie sich Mühe geben, können sie noch Boomer werden.
Und du verstehst dich ja eigentlich auch so ein bisschen als Botschafter oder sagen wir mal auch als Brückenbauer für Jüngere, um eben so einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und zu erklären, was das für eine Zeit war, aus der die Boomer kommen. Und du sagst, das war eine Zeit, in der gab es viel weniger Möglichkeiten und somit viel mehr Langeweile. Das klingt so ein bisschen nach, wir hatten ja nichts.
Ja, das stimmt. Das hört man oft, aber immer dieses Generalisieren ist grundsätzlich eigentlich immer falsch. Also genauso wie es falsch ist, früher war alles schöner, ist auch falsch. Wir hatten ja nichts. Das heißt, wir hatten immer genug. Also wir hatten von allem etwas, aber wir hatten keinen Überfluss. Also wir haben eine noch abzählbare Menge an Fernsehsendern oder so gehabt. Wir haben eine Menge gehabt an Fertiggerichten oder sonstigem, ja, die man noch persönlich kannte. Die kanntest du alle noch mit Namen und wusstest, wie sie aussehen. Und heute, egal wo du bist, egal was, du hast alles theoretisch im Überfluss. Egal, ob es um Essen, um Kleidung, um alles geht, du hast in jedem Preissegment alles. Und das war damals noch anders. Das heißt, selbst wenn du viel Geld oder viele Möglichkeiten hattest, es gab aber nicht von allem so viel. Und diese Auswahl gab es nicht. Es hatte aber auch den Vorteil, dass du nicht überfordert warst und dass dich dieser natürliche Mangel auch viel Lebenszeit, also dir viel Lebenszeit geschenkt hat, weil du dich nicht mit unnötigen Entscheidungen die ganze Zeit herumschlagen musstest.
Diese Überforderung, wenn du die ansprichst, ist die auch mit Grund dafür, dass vielleicht viele heute eben sagen, früher war alles schöner, weil die Welt irgendwie gefühlt übersichtlicher war?
Ich glaube ja. Ich glaube definitiv, weil wenn du jetzt objektiv zurückschaust auf die Dinge von früher, dann kannst du nicht ehrlich behaupten, dass die alle toller waren. Also wenn man immer gesagt hat, früher war das Fernsehprogramm noch richtig, das waren noch Krimiserien. Guck dir mal eine alte Folge von Dallas, Hart aber herzlich oder sonst irgendwas an. Ist es wurscht, was
langsam erzählt.
Du wirst merken, es ist langsam, es ist nicht so intelligent und so intellektuell anspruchsvoll, wie du es vielleicht in Erinnerung hast. Du hast es aber als positiv abgespeichert, weil es in deiner damaligen Welt was Tolles war. Denn es gab ja, wie gesagt, nicht zu viel von allem, sondern du warst sehr dankbar für alles. Und du hast diese Übersichtlichkeit auch an Erinnerungen, die dadurch eine Gemeinschaft bildet und die zweitens eben dir wirklich immer nochmal zeigt, wie, ja okay, früher war es, also ich stand nicht unter permanentem Druck und das ist etwas, was sich jüngere Menschen, die jetzt einfach damit aufgewachsen sind, vielleicht gar nicht so richtig vorstellen können, aber das ist halt auch etwas, was dich wirklich täglich überfordert. Diese Menge an Entscheidungen, die du treffen musst, dieses Gefühl von, ich muss auch durch Social Media auch nach außen hin existieren, ich muss mich die ganze Zeit mit anderen messen. Das hast du früher vielleicht im Bereich der Nachbarschaft oder der Schulklasse oder so gehabt. Und das war schon anstrengend genug. Du hast immer dieses permanente Gefühl, irgendwo wartet was Besseres.
Ja, die Angst, etwas zu verpassen, ne? Fear of missing out, die gab es damals nicht, weil es gab halt einfach nicht so viel zu verpassen.
Es gab nichts zu missen, du konntest. Es war einfach so.
Es ist ja auch nicht so, dass du jetzt grundsätzlich alles, das klang jetzt ja auch ein bisschen schon an, alles gut findest, was heute so passiert. Und dein Fachgebiet ist ja nun mal auch das Fernsehen. Und du beschreibst zum Beispiel auch, dass Fernsehprotagonisten sich bis Ende der 80er noch durch eine bestimmte Bescheidenheit und durch respektvolles Verhalten ausgezeichnet hätten. Warum ist das deiner Meinung nach verloren gegangen?
Ja, das sind ja immer so Entwicklungen, die schleichend passieren und irgendwann sind sie da und sind Alltag und dann fragt man sich, wann ist das eigentlich passiert? Und wenn du dir das anguckst, also wenn du mal in einfach Sendungen aus dem letzten Jahrtausend schaust, also bis Mitte der 90er auf jeden Fall noch so ungefähr, aber 60er, 70er, 80er definitiv, selbst Jugendsendungen, wenn du Formel 1, Musiker, Superstars, die in Sendungen kommen, alle sprechen meistens sehr leise, sehr bescheiden. Angeberei war überhaupt nicht angesagt. Wenn du Menschen hattest, die aus dem Publikum kamen, also die sogenannten Normalos, dann musst du dir das mal anschauen, wie verschüchtert die alle sprechen. Ganz leise, so ja, ne? Keiner will auffallen. Man hat Angst, dass man irgendwie aus der Masse heraussticht. Und im neuen Jahrtausend, dadurch, dass die Medien sich den Nicht-Prominenten öffneten und diese zu Prominenten machten durch Reality-Formate, Big Brother etc., damit fing es an. Und dann natürlich mit Social Media, wo plötzlich jeder ein eigener Sender werden kann und durch das Internet allgemein, hat sich das total verschoben.
Du musst da ja auch auffallen, ne? Um überhaupt gesehen zu werden.
Heute musst du auffallen, laut sein, du musst den anderen Menschen was zeigen, entweder wie toll es dir geht, wie super du bist, wie cool du bist. Und wenn es nur ist, dass die, wo du gerade was isst und wie toll dir jemand anders den Teller dazu bereitet hat. Also dieses nach außen gab es früher gar nicht. Da war das höchste Mal eine Postkarte aus dem Urlaub und da hast du nur drauf geschrieben, dass die Sonne scheint und dass das Essen gut ist und dass du bald wieder zu Hause bist. Dadurch hat sich diese Welt wirklich komplett gedreht. Also das Auftreten und das Miteinander der Menschen hat sich im Laufe der letzten 50 Jahre vollkommen verwandelt und wie ein ganz anderes Land oder Planet, wo ich mich jetzt plötzlich befinde.
Und das teilen natürlich einige andere Boomer mit dir, dieser Eindruck auch. Ne? Nun ist natürlich trotzdem die Frage, wie geht man damit um? Also steht man da mit offenem Mund davor und staunt und sehnt sich nach der guten alten Zeit? Oder bewahrt man sich doch irgendwie eine Offenheit oder vielleicht noch besser, man hakt sich vielleicht generationsübergreifend unter. Nur wie bekommt man das hin?
Das ist das ganz große Problem und das ist die Herausforderung, weil genau wie du eben sagtest, das erste ist diese Überforderung, dass du so denkst, boah, ich fühle mich gerade unwohl, ich fühle mich jetzt gerade, ich komme mit dem nicht zurecht. Der erste Reflex des Menschen ist dann immer zu sagen, ist doch alles scheiße, früher war es besser und die jungen Leute, die haben ja keine Ahnung und so. Also man blockiert dann. Außerdem weißt du, du hast das früher schon überlebt. Also das heißt, du hast schon so kleine Happy Ends, die du abhaken kannst. Da betrügt man sich selbst. Das Gehirn meint es gut mit einem. Ne? Damit du nicht verzweifelst, macht es irgendwie im Nachhinein, glättet es deine Erinnerung. Und das, was jetzt heute halt wichtig wäre eigentlich, ist, dass die Generation ein bisschen mehr zusammenfinden. Generationskonflikte gab es auch schon immer, aber durch diese sehr, sehr starken Veränderungen werden die immer heftiger und wir sehen gerade, dass die Herausforderungen in der Welt allgemein so mannigfaltig sind und so heftig und wenn wir nicht ganz doll aufpassen und vor allem, wenn auch die jüngeren Menschen nicht ganz doll aufpassen und wieder aktiv sich dagegen wehren und aktiv versuchen, etwas besser zu machen, dann laufen wir auf verschiedene selbstverursachte Katastrophen zu und da müssen wir jetzt gerade mal ganz, ganz vorsichtig sein und ich glaube, das gelingt in jeder Beziehung nur miteinander und nicht gegeneinander. Aber die Welt entwickelt sich gerade immer mehr zu einem Gegeneinander, was durch die persönliche Überforderung des Einzelnen kommt und dann eben leider im Moment dazu führt, wie dann ziehe ich mich lieber zurück und finde die anderen doof und lasse Wut und Empörung raus und suche nach einer schnellen Lösung. Leider werden die Lösungen immer komplizierter und das würde helfen, wenn sich da die Generationen vereinen. Also nicht alles, was die Boomer sagen, ist doof und schlecht. Und die Jüngeren sind auch nicht so faul und desinteressiert und so, wie das oft dargestellt wird. Die müssen vielleicht aber auch nur manchmal, vielleicht nochmal ein bisschen wachgerüttelt werden, damit sie kapieren, dass sie selbst ein Teil ihrer eigenen Realität sind und die nicht virtuell irgendwo stattfindet.
Also wirklich sich aufeinander einlassen und vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel wagen. Oliver Kalkofer hat gerade beschrieben, wie unser Blick auf das, was war, oft doch auch so ein bisschen verklärt ist. Wenn ich aber lese, was du in deinem Buch über deine Kindheit schreibst, da beschönigst du jetzt nicht so viel. Du beschreibst dich zum Beispiel als dickes, eher schüchternes Kind, das sich versteckt hat. Was hat dich eingeschüchtert?
Also ich glaube, das ist keine Erfahrung, die nur ich hatte oder habe. Wenn du nicht der gängigen, gerade akzeptierten Norm entsprichst, hast du immer dann Probleme. Und bei mir war es halt so, ich war irgendwann so ab 10 oder so, war ich ein dickes Kind. Ich war schon immer technisch und handwerklich höchst unbegabt. Ich war sportlich eine Null und bin es immer noch. Und also so alles das, was damals als cool galt, ja, oder als irgendwie ja wenigstens anerkannt, das passte irgendwie nicht so dazu. Außerdem machte ich mir schon immer irgendwie Gedanken zu allem. Also ich fand das schon immer seltsam, so manche Normen, denen man folgen sollte, was alle so toll und so fanden. Ich war immer so ein bisschen fasziniert von dem versteckten Irrsinn, der irgendwo schlummerte. Also meine Lieblingsfamilie war die Addams Family und es waren halt so immer das, was so ein bisschen schräg und anders war. Und ich flüchtete mich deswegen sehr in Kino, Fernsehen, Bücher, Comics, in alles in Fantasiewelten hinein.
Und ich habe gerade auch so kurz aufgelacht, denn wenn du das so beschreibst, dann kann man da heute ja drüber schmunzeln. Wenn man sich in der Situation selber befindet, dann ist einem oft nicht danach zu schmunzeln oder das lustig zu finden. Dann ist man vielleicht eher traurig. Und mir ist auch so ein Satz in deinem Buch aufgefallen, da schreibst du nämlich, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war das Fernsehen. Und das klingt schon traurig, weil es sich eben so anhört, als ob du als Kind von anderen gar nicht gesehen wurdest.
Es war zum Glück nicht ganz so schlimm, weil dadurch, dass mein Freund, mein bester Freund, der Fernseher war und dann noch sein Superkumpel, der Videorekorder dazu kam, war es halt aber auch so, dass ich dann so ein bisschen zwei Sachen entdeckte. Wenn du nicht nur verzweifelst, und das habe ich also für mich persönlich oft genug getan, also dass ich oft melancholisch oder traurig war oder so mich nicht so richtig dazugehörig fühlte oder mit mir selber unzufrieden war, das habe ich aber irgendwann versucht, trotzdem so gut wie möglich mit Humor zu nehmen. Also weil ich habe schon gemerkt, ich kann die Leute einigermaßen zum Lachen bringen oder ich unterhalte sie gern und habe gerne selber Spaß. Und wenn du dich nicht selber zu ernst nimmst und eher darüber lachst, dann ist das alles gar nicht ganz so schlimm. Ne? Das ist jetzt leichter gesagt als getan, vor allem als junger Mensch. Aber trotzdem, das hat mir nach und nach immer mehr im Leben geholfen.
Wie war das dann mit deinen Eltern? Also das liest dich schon so, als ob die dich trotzdem dann aber auch unterstützt haben in deinem Anderssein. Also sie haben dir zum Beispiel für die Ferien dann den Comic-Koffer mitgepackt, damit du dann auch versorgt warst.
Absolut, nein, da muss ich auch wirklich meinen Eltern im Nachhinein danken. Meine Mutter, die hat sich hauptsächlich um mich gekümmert. Mein Vater, das war ja die klassische Aufteilung damals, auch mein Vater war arbeiten und meine Mutter hat sich den ganzen Tag um mich gekümmert.
Der war Möbelverkäufer, dein Vater, ne?
Der war am Anfang Möbelvertreter und später war er dann Geschäftsführer in einem Möbelhaus. Er war deswegen aber eben viel, viel, viel auf der Arbeit. Aber meine Mutter hat sich da eben auch sehr viel Mühe gegeben und hat immer so gesagt wie, nein, das ist schon alles super und hat mich alles irgendwie machen lassen. Und zum Glück, also mein Vater war eher etwas logischer und pragmatischer und zum Glück habe ich so beides mitbekommen. Ne? Also meine Mutter hat mich wirklich immer gefördert, bei egal was ich gemacht habe, aber die Rationalität meines Vaters hat auch dazu geführt, dass es nicht in irgendwas vollkommen Unsinniges und Zielloses ausuferte, ne? Sondern dass er mich auch immer wieder versuchte zurückzuholen ins Leben und ein bisschen mit nachzudenken dabei. Und das war auch so, dass wir bei uns, und das war dann wieder ein Vorteil, wodurch ich dann doch sehr viele Freunde hatte und dann doch eine wirklich schöne Kindheit und Jugend, weil man bei uns eigentlich alles machen durfte. Also meine Eltern waren nicht im klassischen Sinne spießig. Wir haben eigene Flohmärkte veranstaltet für die ganze Schulklasse und die ganze Gegend im großen Garten, den wir hatten. Und wir haben Feiern gemacht und bei uns konnte man eigentlich immer so mehr oder weniger machen, was man konnte. Das war so eine kleine freie Oase in der Welt der Spießigkeit, die damals noch schon herrschte.
Und du bist natürlich auch tatsächlich aktiv geworden, wenn es darum ging, irgendwie Einfluss zu nehmen auf das Fernsehprogramm. Also du hast dich auch tatsächlich mal in die Fußgängerzone gestellt, Unterschriften gesammelt, damit deine Lieblingsserie mit Schirmscham und Melone wiederholt wird.
Ja, ich war totaler Fan und das war eben, wie gesagt, damals diese Dankbarkeit für alles, was es gab und was man toll fand. Das lief dann halt einmal. Es gab keine Mediathek. Am Anfang noch nicht mal eben einen Videorekorder. Dann konnte man es mit Audiokassette aufnehmen und ich habe Fotos vom Fernseher mit einer richtigen Fotokamera geschossen und so, als damit man Erinnerungen hat. Und weil es halt nicht wiederkam, habe ich dann wirklich, und ich hatte halt viel Zeit und Freizeit, bin ich wirklich von Tür zu Tür gegangen und habe überall geklingelt und habe eine Unterschriftenliste angefertigt und gesagt, ich eben sammle Unterschriften dafür, dass mit Schirmscham Melone wiederholt wird. Und dann habe ich mich in die Fußgängerzone gestellt
von
und habe da neben von Peine, ne, und habe da irgendwo in der Nähe von dem Mann mit dem Lama und dem peruanischen Umhang und der Panflöte, habe ich dann in der Nähe gestanden und habe Unterschriften für die Serie gesucht. Und das habe ich dann damals an den hessischen Rundfunk Rundfunk geschickt, was total albern, also ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Ne? Ich war im Sendegebiet des NDR und hatte aber eben keine Ahnung. Und ich hatte aber in irgendeiner Programmzeitschrift mal die Adresse des Hessischen Rundfunks gefunden. Da schicke ich es halt an die. Dann sind das wohl die Zuständigen. Und dann haben die mich mittags angerufen und sich bedankt, weil ich hatte über 1000 Unterschriften gesammelt. Und fanden das ganz toll, haben mir aber erklärt, dass sie gar nicht zuständig sind, dass sie es an den NDR weiterreichen und haben mir dann ein ganz tolles Foto von Diana Rigg und Patrick McNee geschickt als Dank dafür. Ja, die Hauptdarsteller aus der Serie, war ich ganz stolz, weil ich habe ja alles gesammelt und so. Also das war schon toll und da habe ich das gemerkt und irgendwann wurde es auch wiederholt und ich glaube, es lag an mir.
Natürlich, also ja. Alles andere ist ja gar nicht vorstellbar. War denn für dich eigentlich auch schon vorstellbar oder war das der große Wunsch, nicht nur vor dem Fernseher zu sitzen, sondern irgendwann auch mal da drin aufzutauchen?
Also da mich das alles faszinierte und ich das ganz toll fand, dachte ich, oh, das wäre ja geil, Schauspieler zu sein oder irgendwie sowas zu machen oder später auch oder beim Radio oder was zu schreiben oder so. Aber das ist eben auch anders als heute. Das war eine komplett andere, für sich gestellte Welt. Da kamst du nicht rein. Also was im Fernsehen traten nur Künstler und Stars auf, die schon welche waren. Da war nicht so, dass du als Mensch von außen irgendwie reinkommen konntest. Und wenn du gefragt hast, hallo, kann ich irgendwo mitmachen? Nein, nein, keine Chance. Und du musstest auch studieren mit höchstem, du musst wirklich den höchsten NC dafür haben, dass du irgendwie Journalismus studieren kannst. Es gab sonst überhaupt keine Möglichkeiten. Und deswegen war das so außen vor. Ich habe überall immer mal gefragt, ich habe alles irgendwie versucht, aber ich dachte, nein, das wird nichts. Und irgendwann aus Verzweiflung, nachdem ich erst Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher eine Ausbildung gemacht hatte und dachte, das ist es nicht, habe ich dann gedacht, ich studiere und studiere Publizistik, weil das ist was mit Medien.
Ist schon irgendwas mit Medien in die Richtung.
Also heute gibt es den Studiengang irgendwas mit Medien. Damals hieß der Publizistik. Und da hat das Schicksal mich dann auch wirklich einfach direkt automatisch in den aktiven Dienst geschoben. Und das führte dann dazu, dass ich das Studium gar nicht zu Ende gemacht habe. Aber da auch Olli Welke ja kennengelernt habe.
Der übrigens auch in deinem Buch beschreibt, dass du mit Paulchen Panther Tragetasche in der Vorlesung in Münster im Publizistikstudium saßt und deinen Kopf dann eher in der Tasche vergraben hattest, um ein kurzes Nickerchen zu halten, zwischendurch aber dann wieder aufgewacht bist, um Überraschungseier zu verteilen.
Ja, also es ist etwas verkürzt dargestellt, aber inhaltlich richtig, ja. Es ist so, ich hatte eine blaue Tasche, so eine Sporttasche mit großem Pink Panther drauf. Und dann war auch so ein Ding, ich habe sehr gerne Überraschungseier mitgebracht und die an gute Freunde verteilt, was sehr, sehr großzügig war, weil die waren nicht billig und ich war jetzt nicht gerade wohlhabend zu der Zeit als Student.
Aber so macht man sich natürlich auch wieder Freunde, ne?
Also ja, es war mir wichtiger, diese extrem langweiligen Stunden dann ein wenig aufzuheitern, weil auch wenn da vorne gerade nichts Spannendes passiert und es auch nur eine kurze Freude ist, aber so ein Überraschungsei auspacken und gucken, was drin ist und das dann zusammenbasteln oder mit einem Happy Hippo oder einem neuen Schlumpf da spielen, das kann schon ein langweiliges Studium upgraden.
Absolut und vor allen Dingen natürlich auch, wenn Oliver Welke neben einem sitzt und das war ja dann quasi auch der Startschuss für etwas ganz Großes, was dann später bei Radio FFN in Niedersachsen stattfand. Zusammen mit den anderen Kreativen vom Frühstücksradio hat Oliver Kalkofe in den sehr frühen 90ern eine ganz neue Form von Humor im Radio etabliert. Vielleicht auch etwas geschaffen, was es so in dieser Form nicht wieder gab. Und wir müssen das vielleicht auch erstmal kurz erklären, die nicht das Glück hatten, in Niedersachsen zu der Zeit zu leben. Das Frühstücksradio lief nämlich beim ersten Privatradio in Niedersachsen, Radio FFN, später auch noch in Brandenburg und Berlin bei Fritz vom RBB. Frühstücksradio, was war das?
Ja, das ist wirklich schwer zu beschreiben. Man muss auch hier sich wieder einmal in eine Vergangenheit zurück erinnern, in der Humor in Deutschland noch ein äußerst seltenes Gut war. Also im Fernsehen und in den Medien, das war wirklich eine Diaspora und eine Wüste. Und Humor gab es immer nur mit Ansage. Also jetzt kommt ein Witz und es waren mehr so die erzählten oder gespielten Witze. Und in anderen Ländern hatte sie ja schon viel mehr getan. Und das heißt, also ich hatte Monty Python kennengelernt und hatte auch Monty Pythons Flying Circus, also die Serie von denen schon gesehen, nicht nur die Filme. Und ich hatte mich für Humor interessiert und merkte schon überall, Mensch, wo an anderen Plätzen der Welt gibt es wirklich unglaublich tolle, kreative und wahnsinnig witzige Dinge. Und in Niedersachsen bei Radio FFN entstand das Frühstücksradio, weil das war eben ein neuer Privatsender, der war verrückt und der sagte, ja, wir wollen auch sowas wie Comedy haben, also lustige Sachen. Und so kamen da ein paar Menschen zusammen, vom Schicksal, glaube ich, zusammengeführt, die einfach mal was machen durften und ausprobierten. Und ich kam als Praktikant dahin und ich fand das alles super und dachte, oh, da wäre ich ja gerne mal dabei.
Und das war wahrscheinlich auch die Chance, ne, wo man die Möglichkeit hatte, überhaupt so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Du hast ja vorhin beschrieben, wie schwierig das in der Medienszene damals war.
Absolut. Und ich war wirklich, wie gesagt, nur Praktikant, 4 Wochen da und habe da dann selber mir nachts beigebracht, wie man schneidet, damals eben noch analog auf Senkeln, wie es hieß, also auf Bandmaschinen und so großen, und habe dann Beiträge gemacht und ich durfte dann mal kurz mitsprechen und irgendwann sag mal, wenn du, ja, schreib doch mal was, wenn du Lust hast. Und dann habe ich wirklich 1 oder 2 Sachen geschrieben. Ehe ich mich versah, hatte ich meine erste Figur erfunden, ohne dass ich es geplant hatte, nämlich Onkel Hotte, einen ekelhaften Märchenerzähler.
Der im Feinripp-Unterhemd dann später auch mal aufgetreten ist.
Richtig, und der immer die Nase hochgezogen hat und so sprechen tat. Also der konnte nicht wirklich Deutsch am Sprechen tun.
Eigenwilliges Verhältnis zur deutschen Grammatik, ja.
Gesägte tun getan. Und so gab es, und das wurde dann plötzlich ein ganz schnell wirklich totaler Kult, und dann gab es die Arschkrampen mit Dietmar Wischmeier zusammen. Da war ich Gürgen, der Ferkelwemser, und er war Kurt, der Bier mit Tzatziki trank und so. Und also man konnte damals sehr radikal plötzlich Humor machen und wir merkten, die Leute sprangen da total drauf an. Und das war eine Radiosendung, die dann existierte und die lief sonntags von 9 bis 12 vormittags. Also eigentlich die Todeszone.
Und ich erinnere mich da so gut dran, weil ich einer derjenigen war, also ich komme aus Niedersachsen, aus der Ecke, wo das alles auch passiert ist, also aus Burgwedel. Die FFN war in Isernhagen. Mhm. Und ich war damals ein Kind, komme irgendwie vom Land, also das muss man vielleicht auch noch mal kurz beschreiben, wer jetzt Burgwedel und Isernhagen nicht kennt. Meine Eltern hatten Tiere, die mussten sonntags morgens gefüttert werden und ich war dann immer abkommandiert, das Frühstück zuzubereiten. Und das Tolle war, da lief dann eben um 9 Uhr das Frühstücksradio und ich habe das immer sehr in die Länge gezogen, bis das Frühstück fertig war, damit ich möglichst lange dieses Programm hören konnte.
Und das ist echt, das sind so diese tollen Erinnerungen, die dann kamen und die ich jetzt heute inzwischen immer höre von den Menschen, die das wirklich auch eben fest in ihren Alltag eingebaut haben und vor allem auch junge Menschen, die am Samstag feiern waren und niemals freiwillig sonst schon um 9 Uhr vorm Radio gesessen hätten, die sich echt den Wecker gestellt haben oder die sich irgendwo getroffen haben, um das zu hören. Und das war eben eine wirklich ganz großartige Zeit, weil es sonst nichts gab, es plötzlich diese Möglichkeit gab, so etwas zu machen. Wir da auch eine Freiheit hatten, das machen zu dürfen, obwohl wir vom Sender jetzt und den Besitzern nicht geliebt wurden. Das waren halt alles ältere Zeitungsverleger und so. Und die wollten uns immer absetzen. Wir wurden auch abgesetzt. Es gab dann Demonstrationen vor dem Gebäude und wir wurden wieder eingesetzt und der neue Programmdirektor abgesetzt und so. Also das war wirklich eine richtige wilde, irre Zeit. Und die aber wunderschön war. Und da ist alles eigentlich losgegangen. Also es war wirklich noch eine ganz andere Zeit.
Und das war damals ja auch noch so ein besonderer Ort. Also dieses Radio FFN da in Isernhagen, eine alte Villa, herrschaftliches Gebäude, in dem ihr da residiert habt und wo ihr dann eure Dinge produzieren konntet. Auch abseits der Hauptstadt, was vielleicht dann auch geholfen hat, weil auch da gab es wieder nicht so viel drumherum, so dass ihr dann eurer Fantasie da freien Lauf lasst. Konntet oder musstet.
Absolut. Absolut, das war wirklich, das war so ein Refugium für etwas schräge Charaktere, sagen wir mal so. Also alle, die da waren, haben ihre Arbeit wirklich mit Leidenschaft gemacht. Egal, ob man in der Musik war oder auch bei Nachrichten oder sonstigem. Es gab da auch wirklich viel Wortbeiträge, also für heute unvorstellbar, aber man versuchte es immer mit ein bisschen Spaß, mit ein bisschen Witz und vor allem mit viel Leidenschaft zu machen. Und das war wirklich richtig tolles Radio, was damals jedenfalls Anfang der 90er dort entstand.
Dieses tolle Radio, und wenn du das auch ansprichst mit ellenlangen Wortbeiträgen, Das hat aber dann trotzdem nicht die Durchformatierung des Privatradios und auch letztlich dann auch später des öffentlich-rechtlichen Radios nicht gestoppt. Bei FFN wurden dann auch irgendwann die Superhits der 80er und 90er eingeführt. Beiträge durften nur noch eine bestimmte Länge haben. Ich habe mich immer gefragt, warum hat man das so durchgezogen? Also die Privatradios, die waren doch eigentlich sehr erfolgreich.
Ja, es ist, das Problem ist, wenn etwas neu ist und gut, dann wird es mit etwas Zeit und Geduld zum Erfolg. Die hat man sich damals gegönnt. Dann war das sehr erfolgreich. Aber dann passieren einfach ganz logische Dinge, die aber bei Menschen, die Geld verdienen wollen, zu Panik führen. Also Radio FFN war der einzige Privatsender in Niedersachsen und war super erfolgreich. Irgendwann kam ein zweiter Privatsender, nämlich Antenne Niedersachsen. So. Die Logik sagt dir, du wirst Hörer verlieren, weil wenn ein neuer Sender kommt, bringt der nicht, meistens nicht 500.000 neue Menschen auch mit ins Land, ne, die dann hören, sondern du musst dann den bisherigen Kuchen aufteilen. Das heißt, NDR und FFN mussten Verluste hinnehmen, was ganz klar ist jetzt. Ne? Das muss dann anders gerechnet werden. Das ist aber, führt dann aber meistens zu den unlogischen Panikattacken, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir Leute verloren. Was macht denn Antenne? Ah, die bringen auch deutsche Schlager und deutsche Musik und die machen nicht so viel verrückte Sachen, sondern die sind ein bisschen spießiger und so. Okay, dann müssen wir das auch machen. Jetzt machen wir auch mehr deutsche Sachen, werden wir auch glatter und jetzt schleifen wir die Ecken und Kanten ab. Das führt dann aber immer nur dazu, dass dann noch mehr Leute eigentlich zum Original gehen, die das anbieten, nämlich dann eben hier in dem Falle zur Antenne und das FFN, die Leute, die es eben aus einer Überzeugung gehört haben, dann auch verloren hat. Und das führt dann eben ganz schnell zu Panik. Dann wird immer zu umgeändert, dann wird wieder ein Programmdirektor entlassen. Ich habe in meinem Leben, egal ob im Fernsehen oder im Radio, ich habe so viel Programmdirektorenwechsel und so erlebt, das ist echt, also führt immer, ist in eine Abwärtsspirale. Und das führte bei FFN wirklich so dazu, waren drei, viermal wurde gewechselt und dann kamen Beraterfirmen, die ich inzwischen übrigens persönlich getroffen habe, ja, die den Sender durch ihre Beratung ruiniert haben, weil die kamen dann mit irgendwelchen zum Teil erfundenen Dingen wie, ja, man kann, also die Studien haben ergeben, nach 90 Sekunden, also nach anderthalb Minuten, können Menschen nicht mehr ganzen Sätzen folgen, dann läuft das Gehirn aus der Nase und das geht nicht und deswegen und man muss 12-mal in der Stunde den Slogan sagen, sonst merken die sich den nicht und so weiter und so. Und ich habe die jetzt inzwischen schon getroffen und die haben sich zum Teil, ja, das war damals eine verrückte Zeit, die haben uns einfach alles geglaubt.
Ja, und das Krasse ist ja auch, alles das, was die Sender damals aus der Hand gegeben haben, lebt heute in Podcasts wieder auf. Ne? Nur bei vielen Sendern hält man trotzdem noch irgendwie an den alten Rezepten wie 10 Hits am Stück und das geheimnisvolle Geräusch fest.
Es ist so unglaublich, weil die Menschen sind so, sie glauben immer nicht ihrem eigenen Herzen oder Bauchgefühl oder Verstand oder moralischen Kompass, sondern sie wollen immer was von anderen hören. Und sie wollen immer hören, wie das hat eine Studie ergeben oder das hat irgendwer gesagt und das war woanders erfolgreich. Und dann folgen sie dem, egal ob sie es richtig finden oder nicht. Aber dieses, dass man eben Menschen beim Sprechen zuhört, wie uns hoffentlich, ja. Menschen gerade, dass man das sehr wohl tut, kam wirklich durch den Podcast wieder. Und das ist ja nichts anderes als noch viel schlimmer eigentlich, weil dann ohne Musik und ohne, da hörst du dir eine Stunde am Stück an, wie Leute labern. Und das wurde früher dann eben zu der Zeit mal behauptet, wie das geht gar nicht, das tut gar keiner.
Oliver Kalkofer hat gerade von seinen Anfängen in der Radiocomedy erzählt, beim Frühstücksradio. Und da gab es auch schon das Format Kalkofes Mattscheibe, natürlich ohne Bilder, mit O-Tönen. Wie hat es die Mattscheibe dann ins Fernsehen geschafft?
Also die Mattscheibe entstand auch aus sich selber heraus und war plötzlich da und war eine sehr angesagte, kultige Radiosendung, wo die Leute wirklich drüber gesprochen haben und wo ich eben wusste, das hören sich Leute ganz bewusst an. Und da kamen Menschen aus dem Fernsehbereich und sagten, das müsste man auch im Fernsehen machen. Nur da wusste keiner, wie können wir das ins Fernsehen übersetzen. Und dann half es wieder. Ich traf auch jemanden, der sehr so technikaffin war und sich da Sachen ausdachte, das war Marc Stöcker und der hat sich dann so ein paar Dinge ausgedacht, wie wir das bildlich umsetzen können und wir hatten so ein, zwei Jahre Zeit daran zu feilen und plötzlich war diese Sendung da und plötzlich war ich im Fernsehen und da hatte ich
Premiere
überhaupt nicht mit
damals.
Gerechnet. Bei Premiere, ja. Genau.
Die haben natürlich dann eben versucht, so ein bisschen Leute anzulocken für ihr verschlüsseltes Pay-Programm und da gab es dann eben die unverschlüsselten Sendungen und die Mattscheibe gehörte dazu, ne? um dann so ein bisschen auch Werbung zu machen für Premiere selbst. Und du hast für das Format ja eben natürlich die Fehlleistung aus dem Fernsehen parodiert, dich auch über Eigenarten von Fernsehpersönlichkeiten lustig gemacht und bist dabei, muss man auch sagen, nicht immer unbedingt zimperlich gewesen. Würdest du im Nachhinein sagen, dass du da auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen bist?
Also es ist nichts, wo ich so sage, oh Gott, warum habe ich das damals getan? Auch hier muss man eben immer wieder das zeitlich einordnen. Es war eine Zeit, in der das Fernsehen auch noch sehr altbacken, spießig und so formal war. Ne? Man nahm sich sehr, sehr ernst. Fernsehen war eine ernste Angelegenheit. Dann kam das Privatfernsehen dazu und brachte auf einen Schlag ganz viel wahnsinnigen Irrwitz und überbordende Kreativität rein, weil man wollte alles, was man versäumt hatte durch die Alleinherrschaft von nur zwei öffentlich-rechtlichen Sendern und eben sehr wenig Unterhaltungsprogramm, wollte man alles nachholen und holte all die bekloppten Sachen auch aus Amerika, England, überall und überdrehte total. Und da musste man respektlos rangehen. Und das war eben auch damals der Hauptvorwurf, den ich immer zu hören kriegte in den ersten Jahren. Das kann man doch nicht machen, das darf man doch nicht sagen, so kann man sich doch nicht.
Das heilige Fernsehen. Ja.
Das heilige Fernsehen, und das sind doch Respektspersonen und so. Und ich habe so plötzlich so, kam so an und sagte, nö, also ich, wenn ich was scheiße finde, sage ich das auch. Und der ist einfach albern da, dieser Mensch,
ich
was
mein,
der da gerade macht.
Du bist ja dann auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Das ist ja dann auch wie so eine Art Ritterschlag.
Und das war auch der Moment, wo diese Diskussionen plötzlich verstummten. Auch das ist dann ja das Schöne, ne, dass die Spießigkeit sich mit den eigenen Waffen schlägt. Und wir sind heute allerdings in einer ganz anderen Zeit. Heute müsstest du anders und auch an andere Ziele herangehen, weil sich das alles komplett verändert hat. Aber für damals war es richtig.
Das interessiert mich, also wenn du das sagst, alles hat sich verändert. Ich meine, eigentlich müsste sich ja heute niemand mehr schlechtem Fernsehen aussetzen. Durch die Streaming-Dienste gibt es ein so breites Angebot und natürlich auch durch die Mediatheken. Da findet eigentlich jeder etwas, wo er sagt, das ist qualitätsvolles Fernsehen oder eine qualitätsvolle Produktion. Trotzdem erfreut sich natürlich Trash-TV großer Beliebtheit nach wie vor. Wie erklärst du dir das?
Erstens mal, dass wir alle immer nur so tun, als wenn wir wirklich intellektuell anspruchsvolles Qualitätsfernsehen suchen. Aber in die Wirklichkeit ist anders. Ein ganz großer Teil lässt sich einfach auch nur sehr gerne berieseln, will gar nicht zu viel nachdenken. Da ist auch gar nichts Schlimmes dran. Einfach nur mal so, ne, intellektuell die Seele baumeln lassen, vollkommen okay. Aber es gibt halt da verschiedene Stufen. Und es gibt dann welche, die einfach es extrem übertreiben und dich entweder komplett wirklich verblöden oder für blöd halten. Früher war es in den 90ern, war es die Volksmusik, die wirklich überbordend ja eine herrliche, schöne Welt vorgaukelte. Heute ist es Reality, Promis, die gegeneinander gehen, die in sich nur in ihrer Asozialität quasi gegenseitig unterbieten, anpöbeln und sonst was vorgeführt und ausgelacht werden. Das hat sich alles eben, also die Inhalte haben sich in der Art verschoben, aber dass ein Großteil der Menschen einfach nur nach ganz einfacher Unterhaltung sich auch mal sehnt, das ist ganz klar.
Du hast mittlerweile die unterschiedlichsten Formate moderiert und gestaltet, im Privatfernsehen und im Öffentlich-Rechtlichen. In einem Interview hast du mal gesagt, dass du dich manchmal trotzdem noch wie so ein Newcomer fühlst. Und das ja nun mit mittlerweile 60 Jahren. Heißt das, du hast immer im Kopf, da muss noch irgendwas kommen. Irgendwie ist mein Werk noch nicht vollendet.
Komischerweise ja, wirklich. Und das ist so, ich fange langsam an zu realisieren, ja, dass ich mich eher auf der Zielgeraden und nicht mehr am Startpunkt befinde. Aber so dieser Gedanke wie, was mache ich eigentlich später mal, wenn ich groß bin, der kommt schon ab und zu. Und dass ich so denke, was machst du denn jetzt so als nächstes? Wo ich dann immer so denke wie, ey, du kannst auch mal als nächstes gar nichts machen. Aber sobald ich irgendwie sitze und einen Moment Ruhe habe und jetzt hatte ich nur 10 Tage Mini-Urlaub mal und da habe ich schon die Hälfte der Zeit irgendwie am Pool gesessen mit dem Blog und habe schon wieder Texte geschrieben und habe mir schon wieder Sachen ausgedacht, was ich jetzt nochmal anderes machen könnte. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich habe jetzt das große Glück, dass ich davon wirklich leben kann und dass viele Menschen auch mögen, was ich mache, und dafür bin ich sehr dankbar, und deswegen höre ich auch, glaube ich, also bis man mich nicht zwingt, höre ich nicht auf freiwillig.
Also Vorsatz für 2026 ist, nicht weniger zu machen.
Ich möchte es eigentlich immer, und meine Familie bittet mich drum und mein Körper bittet mich drum und sagt immer mir, ey, du kannst gar nicht mehr so, aber ich will das immer noch nicht einsehen, weil ich bin komischerweise wirklich zu einem Großteil bin ich im Kopf Kind geblieben. Ich liebe immer noch die Sachen von früher. Ich trage eben auch Hemden immer noch mit Paulchen Panther. Ich habe meine Kindheit und meine Jugend und die Euphorie, die ich da hatte, ja, und den Spaß, den ich an Sachen habe, den habe ich bis heute mitgetragen. Ich bin da nicht stehen geblieben, ich bin weitergegangen, aber ich habe das mitgenommen. Wenn dann Leute kommen und sagen, ist das nicht, also du kannst doch nicht solche Sachen dir da hinstellen und hier, du hast hier Figuren von Filmen, du hast hier Spider-Man 2 Meter groß stehen und 200 Figuren, das ist doch, du bist doch viel zu alt dafür. Ich habe mir jetzt gesagt, ich bin zu alt dafür, um noch erwachsen zu werden. Ich
naja, und du hast ja auch beschrieben vorhin, dass es eine Zeit in deinem Leben gab, wo diese Figuren deine besten Freunde gewesen sind.
Ja.
Und natürlich lässt man seine besten Freunde auch nicht einfach so gehen.
Nein, ich bin sehr treu.
Oliver Kalkofe, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Kurze Erklärung, also wir haben uns geduzt, weil wir eigentlich Niedersachsen sind, und immerhin haben wir das Niedersachsenlied nicht gesungen. Also das kann man uns dann nochmal zugute halten, und deshalb sind wir uns gleich schon so auf dieser Du-Ebene begegnet.
Absolut, in Niedersachsen duzt sich jeder.
Ja.
Ne, da kreuzt man sofort die Mistgabel dann und da ist man sofort per Du.
Und eine Lütchenlage gibt es noch hinterher.
Ja, sofort, genau, das gehört dazu.
Schützenfest haben wir heute leider gar nicht drüber gesprochen. Auch so ein Relikt aus der guten alten Zeit.
Das ist richtig. Aber dafür lassen es ja die anderen dann zumindest heute Abend bestimmt noch knallen. Das ist auch, ich muss gar nicht, das ist auch das Schöne. Wir haben jetzt einen neuen Hund. Wir hatten 15,5 Jahre lang einen, der uns im letzten Jahr leider verlassen hat. Jetzt haben wir Danny Doodle Dandy, einen wunderbaren neuen Lebensabschnittsbegleiter. Und der ist so wunderbar und bringt uns so viel Spaß. Den müssen wir heute erstmal ruhig stellen, weil der wird zum ersten Mal das Ballern heute miterleben.
Ach, der arme Danny.
Ja, der arme Danny. Wir knallen nicht und wir versuchen ihn hier zu beruhigen und abzulenken.
Schöne Grüße auf jeden Fall, und Oliver, dir auch einen guten Rutsch.
Danke dir auch und allen Hörern und Hörerinnen, auf dass es ein schöneres Jahr werde, vielleicht in so global gesehen als das letzte.
Sie hörten die Neujahrsansprache von Oliver Kalkofe.